herzlich willkommen, willkommen zurück auf der XPC 2016. Jetzt kommt wieder ein Vortrag, wo das Web eine bestimmende Rolle spielt. Da hat sich eben auch in den ganzen letzten Jahren ganz schön viel getan. JavaScript ist auf einmal cool. Mit HTML5 kann man eine ganze Menge machen. Und Christian ist bei mir ja auch Podcaster im Software-Architektur-Podcast. Der beschäftigt sich mit all diesen Techniken, die ganz frisch und ganz modern sind und ganz cool sind. Und kann die hoffentlich auch in seinem Unternehmen ThinkTecture einsetzen.
Genau. Ja.
Und heute wird uns die wunderbare Welt von HTML5 und Co. präsentieren.
Ja, vielen Dank. Gut, einen wunderschönen guten Nachmittag nach draußen an die Bildschirme. Schön, dass Sie alle dabei sind und ich freue mich auch, dass Sie vor allem zu Hause sitzen oder im Büro sitzen, weil bei dem schlechten Wetter draußen sollte man nicht vor die Tür. Wir hier haben es kuschelig warm, tropische Temperaturen, alles wunderbar. Dann schauen wir doch mal jetzt im Anschluss an das, was der Jörg Neumann gerade gezeigt hat und erklärt hat und auch mit Demos dann unterstrichen hat. Und im Anschluss an das, was der Christian Heilmann in der Keynote oder in der Opening Session dann auch schon teilweise adressiert hat, wie man jetzt Alternativen haben kann, beziehungsweise mit alternativen Herangehensweisen Cross-Plattform-Lösungen bauen kann. Der Titel heißt jetzt ganz offiziell echte Cross-Plattform-Anwendung mit HTML5 und Co. Wir werden uns die diversesten Themen und die diversesten Tools und Frameworks dabei dann auch mal anschauen. Ich bin also Christian Weyer von der Firma ThinkTecture AG. Wir sind seit 12 Jahren aktiv und machen End-to-End-Consulting, wenn es um verteilte Anwendungsarchitekturen geht und seit vielen Jahren eben auch der Fokus auf Cross-Plattform-Lösungen mit Web-Technologien, mit JavaScript, HTML5 und diversesten Frameworks auf der Client-Seite. Wer mich kontaktieren will im Nachklang zu der Konferenz, wenn es Fragen gibt zur Session, zu irgendwelchen Tools und Technologien, vielleicht auch zu einem Sample, was ich da noch zeigen möchte, einfach entweder per Twitter oder per E-Mail christian.weyer@thinktecture.com. Gut, also wir werden ein bisschen das Ganze versuchen in Kontext zu setzen. Und Kontext heißt, es wird jetzt nicht um Gaming gehen und es wird nicht nur um reine native mobile Apps gehen, sondern es geht allgemein um den Kontext von Business-Anwendungen, von modernen Business-Anwendungen. Und Business ist vielleicht auch ein bisschen in Anführungszeichen zu sehen. Wir werden über die HTML5-Plattform und die Familie der Technologien sprechen. Wir werden über, Frameworks reden, die so als Smart-Client-Frameworks eingesetzt werden können in den Browsern und werden dann gucken, dass man auch die Möglichkeit hat, heutzutage mit eben diesen modernen Ansätzen und mit den modernen Browsern auch tatsächlich dann auf die modernen mobilen Plattformen runter zu gehen, um dann beispielsweise native Features zu nutzen, also mobile Apps mit einem Framework namens Cordova, beziehungsweise das Ganze sogar noch weiter spannen in Richtung Desktop, dass wir dann sagen, native Desktop-Anwendung, also wirklich .exes mehr oder weniger, also EXE in Windows-Sprech oder eben Mac-Anwendungen mit einem Framework namens Electron. Tja, was meine ich denn, wenn ich von modernen spreche? Also das soll natürlich nicht despektierlich sein irgendjemandem gegenüber, der jetzt aktuell Software baut, ganz im Gegenteil, um Gottes Willen. Modern heißt für mich, dass wenn ich jetzt im Jahr 2016 hier stehe und über Softwareentwicklung nachdenke und nachdenke zusammen mit unseren Kunden, also zum Beispiel in so einem technischen Beratungstermin, in so einem Workshop, dann bedeutet modern für mich, dass ich heute an morgen denken muss. Also sprich, wenn ich im Jahr 2016 bin, dann möchte ich halt das Potenzial, die Möglichkeiten ausschöpfen, was der jeweilige Kunde mit den jeweiligen Anforderungen auf den jeweiligen Plattformen tatsächlich leisten muss für seine Endanwender, für diejenigen, die dann eben diese Software nutzen. Und Business vielleicht in Klammern gesetzt, weil es kommt zwar immer bei uns mehr oder weniger die ganze Kundschaft aus dieser Business-Applications-Welt, eben klassischerweise aus der Windows- und .NET-getriebenen Welt, weil wir da eben groß geworden sind und seit vielen, vielen Jahren im .NET-Bereich auch bekannt und aktiv sind, auch auf Konferenzen. Aber es muss eben nicht nur reine Business-Anwendung sein. Das, was ich heute hier zeige und vorstelle, gilt auch über diese Grenzen hinaus. Cross-Plattform. Ich denke mal, wir haben es jetzt heute schon ein paar Mal gesehen. Es ist eben nicht mehr nur alles Windows, nicht mehr alles ist auf ein Betriebssystem herunterschrumpft, paar mehr oder weniger. Das heißt, wir haben ab und zu mal ein bisschen macOS, ab und zu kommt Linux wieder ins Spiel, aber natürlich vor allem die mobilen Plattformen wie iOS, wie Android ja, und vielleicht auch Windows Mobile, das eine oder andere im Einsatz hat. Aber vor allem natürlich unterschiedliche Devices, Desktops, Laptops, Tablets, Phones, Fernseher und andere neumodische Devices. Aber was immer wieder gerne vergessen wird, ist eigentlich genau das, wo wir alle tagtäglich vermutlich am meisten arbeiten. Nämlich das ist der Browser oder die Browser. Also ob das jetzt der IE ist, ob das der Edge ist, ob das der Chrome ist, der Firefox ist oder der Safari ist, ist eigentlich völlig egal, weil jeder von uns arbeitet mehr oder weniger jeden Tag sehr intensiv mit dem Browser. Und die Browser sind ja, ich sag mal, ein richtig guter Bürger erster Klasse, die zeigen ja selber, also die Browser-Anwendungen, wie man moderne Software zum Beispiel bauen kann, wenn es zum Beispiel um Auto-Updating geht. Also immer wieder die neuesten Features, ja, das sind ja diese Evergreen-Features, wo man dann sagt, ja, du installierst einmal und hast dann so einen In-Place-Auto-Updating-Mechanismus, wo du dann sagen kannst, ja, bitte gib mir mal den neuesten Bild mit den neuesten Funktionalitäten drin. Und wenn ich von Cross-Plattform spreche, dann meine ich immer genau dieses Bild hier. Genau alles, sozusagen. Und vielleicht auch Plattformen, die ich heute noch gar nicht auf dem Schirm habe, die ich aber durch eine Wahl von einer Technologie oder durch die Wahl eines Technologiesets vielleicht auch schon perspektivisch abdecken kann. Zu Cross-Plattform gehört für mich immer persönlich und auch bei uns im Team immer der Begriff Mobile First. Also der Lars hat es ja vorhin in seiner Architektur-Session von dem Architekturstandpunkt her beleuchtet. Ich möchte mal jetzt einen ganz anderen Blick oder einen leicht anderen Blick drauf werfen, nämlich auf die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir leben heutzutage. Ich gucke immer unsere Kinder an, ja, ob das die 15-jährige Tochter ist oder der 10-jährige Sohn. Das wird die Generation sein und die kommenden Generationen sein, die dann mal mit neuer, moderner Software, Business-Software arbeiten müssen. Und wie die sich heutzutage verhalten, wie die sich heutzutage aufstellen und wie die sich verhalten, daraus können wir lernen und sollten wir lernen für die Entwicklung von moderner Software. Also das heißt, der moderne Lebensstil im Sinne von mobiler Lebensstil. In das Arbeitsumfeld wandert diese Mobilität auch immer mehr und immer langsam, aber naja, doch irgendwie rein. Das heißt, unsere Daten und unsere Prozesse müssen mobil sein. Im Endeffekt geht es also darum, dass wir mit den Anwendungen, mit den Frontends der Anwendungen eine extreme Reichweite erzielen sollten. Weil die Grenzen verschwimmen. Wenn man heutzutage einem Nachwuchs Informatiker, vielleicht nicht, aber einem Nachwuchshandwerker etwas in die Hand gibt, zum Beispiel ein Tablet oder dann ein Desktop-PC oder dann zu Hause hat er vielleicht seinen Laptop, dann sollte das eine gleiche Art von Software sein, die er sofort wieder erkennt, die vielleicht auch mehr oder weniger gleich zu bedienen ist. Natürlich sind die Use Cases komplett andere. Das hat der Lars ja vorhin auch erwähnt, zwischen den unterschiedlichen Formfaktoren. Aber diese Grenzen verschwimmen und teilweise verschwinden sie halt tatsächlich auch. Installation ist nicht immer gewollt. Das heißt also, die heutige Generation, weiß ich nicht, ob die noch sowas kennt wie ein MSI, also so ein Installer unter Windows. Ja, sie müssen heutzutage Apps noch installieren auf den Handys und auf den Tablets, aber auch das ist ja mittlerweile am Bröckeln, wenn man sich die Neuerungen zum Beispiel bei Android anschaut. Und architekturmäßig bedeutet es eben genau das, was wir vorhin schon gehört haben. Wir müssen in Richtung leichtgewichtige Architekturen gehen, das heißt webbasierte Architekturen, Web-API, oder wie es die Cool Kids sagen, REST, natürlich angeschwängert und angereichert mit Push-Semantik. So, und jetzt haben wir aber ein Problem, nämlich die User Experience. Sprich, wenn wir jetzt sowohl Desktop als auch Tablet als auch Phone unterstützen wollen und das vielleicht sogar mit einer Codebasis, weil das ist ja beim vielen immer noch der hehre Wunsch, ja, immer noch der Traum, dass man sagt, naja, write once, run anywhere. Das hatten wir schon mal den Slogan vor ein paar Jahren. Aber vielleicht kann man das wirklich mit einer Codebasis machen. Da muss man aber schauen, dass man immer ausgehend von den tatsächlichen fachlichen Use Cases die User Experience definiert und dann das entsprechende Anwendungs-UI implementiert und natürlich dabei nicht vergisst, die jeweiligen Stärken der Formfaktoren, also zum Beispiel Größe und Platzangebot einfach, beziehungsweise auch die Größen und Stärken der jeweiligen darunterliegenden Plattform vielleicht mitzunutzen. Das wird eigentlich meistens bei uns, auch in den Projekten, ist das eigentlich die größte Herausforderung, das genau zu lösen, diese User Experience. So, dann schauen wir mal rein in eine ganz kleine Beispielanwendung. Das ist wirklich eine ganz, ganz simple Business-Anwendung, obwohl es eigentlich gar kein wirkliches Business ist. Das ist eine kleine Brettspiel-Verwaltungsanwendung. Also es gibt quasi Spiele, ja, eine Liste von Spielen. Es gibt Details zu Spielen. Man sieht hier inklusive Geolocation beziehungsweise inklusive auch Bildaufnahme. Es gibt eine Liste von Spielern. Wir können mal suchen hier im Umkreis von 1000 Kilometern. Wer ist denn da alles dabei, der spielt? Ach, gucken wir mal an. Zwei unterschiedliche User. Die schauen irgendwie aus wie Brüder. Man weiß es nicht so genau. Und einer hat sich da ins Bild gemogelt. Der kommt, glaube ich, nachher und der wird dann über Gaming, Cross-Plattform-Gaming reden. Das heißt, so eine typische Business-Anwendung, so Master Detail. Vorher musste ich mich anmelden, Username, Passwort, tokenbasierte Sicherheit. Ich habe so ein Dashboard, das ist natürlich heutzutage auch ganz wichtig. Ich habe ein ein- und ausklappbares Menü hier. Es ist ein, in dem Fall ist es jetzt ein responsive Layout, das heißt, es passt sich dann auch entsprechend dem Formfaktor hier richtig schön an. Ja, und habe halt hier noch so ein paar Notifications-Geschichten und hier oben auch ein Logout. So, das ist jetzt alles gebaut mit HTML5, mit CSS3 und mit einem Framework namens Angular 2. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, super, das schaut aber gar nicht aus wie eine native Anwendung. Ja, genau, das ist nämlich mehr oder weniger gewollt so. Man kann natürlich immer versuchen, das meiste aus den nativen Plattformen herauszuholen, vom Look and Feel und von der User Experience her, aber oftmals, und das haben auch Studien gezeigt, reicht es einfach aus, wenn die Anwendung der Anwendung gemäß überall ähnlich zu bedienen ist und gewisse Features von der nativen Plattform ausnutzt. Dazu gehört auch nicht unbedingt das native Look and Feel. Beispiele sind hierfür, das sind jetzt keine Business-Anwendungen, aber sind berühmte Beispiele, ist Spotify auf der einen Seite oder zum Beispiel auch Facebook, wenn man sich die Facebook-App mal anschaut oder die Facebook-Apps auf den unterschiedlichen Plattformen. Das heißt also, UI nicht nativ, sondern so, dass sie quasi dem Corporate Design, der Corporate Identity des Unternehmens oder der Anwendung gemäß dann eben ausschaut. So, wir haben ja das Jahr 2017, haben wir gesagt. Haben wir nicht. Entschuldigung, ich bin meiner Zeit voraus. Also wir haben das Jahr 2016. Und wenn ich echte Anwendung sage, dann meine ich, dass diese Webbrowser sich ja immer und immer weiterentwickeln. Das heißt, was man heutzutage machen kann im Webbrowser, geht das sogar so weit, dass ich komplette Offline-Lösungen bauen kann. Ich muss nicht immer mit einem Server kommunizieren. Wir tun das in relativ vielen Projekten heutzutage. Ich habe mit JavaScript oder mit TypeScript von Microsoft als typisierte, als typsichere Variante oder Bruder oder Schwester von JavaScript Anwendungssprachen, die extrem mächtig sind. Mit TypeScript habe ich komplette Entwicklungsumgebungsunterstützung, IntelliSense, Code-Navigation, alles, was man sich vielleicht so wünscht und vorstellt. Es gibt sehr, sehr interessante Anwendungsframeworks. Ich will da jetzt gar keinen religiösen Krieg jetzt irgendwie ausbrechen lassen. Wir sind klare Verfechter und Vertreter für die Single-Page-Application-Welt, also für die SPA-Welt. Es gibt dann auch Ansätze, die so mehr aus der Server-Side-Rendered-Ecke kommen. Aber ich bin mehr so jetzt hier für die SPA-Welt. Und da gibt es zum Beispiel Angular als Beispiel-Framework. Ja. Und CSS3 ist teilweise gar nicht so schlimm, wie es immer viele machen. Vor allem, wenn man CSS3 verwendet mit Flexbox. Und Flexbox wird mittlerweile wirklich von den modernen Browsern unterstützt. Dann kann man mit CSS und Flexbox wirklich sehr, sehr flexible, wie der Name schon suggeriert, und sehr, sehr mächtige Oberflächen bauen, die sich dann entweder responsive oder eben adaptive auf den jeweiligen Formfaktoren und Plattformen verhalten. Gut, kurz was zu Angular. Also, Angular 2 ist ein Framework, das gerade von Google gebaut wird. Das wird wahrscheinlich jetzt im Sommer so rauskommen. Nächste Woche soll Release Kandidat 2 erscheinen. Wir verwenden Angular 2 produktiv jetzt seit Mitte Februar in Projekten, natürlich in Abstimmung mit dem Kunden. Es ist ein Framework, was aus Angular JS 1 sozusagen gelernt hat. Es wurden bestimmte Dinge besser gemacht. Es ist jetzt eine konsequente Komponentenorientierung. Es ist kleiner, also momentan in der Developer-Version nicht so wirklich, aber es wird dann später beim Packagen kleiner sein als alles das, was wir vorher bei Angular 1 gesehen haben. Es ist optimiert für mobile Endgeräte, also die Performance und das Laufzeitverhalten wurde optimiert, hat aber die bekannten und beliebten Design-Patterns, die man so sich mittlerweile von modernen Frameworks einfach wünscht, komplett beibehalten. Sprich, MVVM oder MVC oder MV whatever, ja. View Models, Models, Dependency Injection und Separation of Concerns der Business Logik weg in Services, beziehungsweise nochmal weitere Kapselung in Framework unabhängige Code stellen. Wenn man sich Angular mal anschaut, nur ganz kurz mal reingespitzt. Das schaut folgendermaßen aus. Das hier ist jetzt das entsprechende Markup-File zu diesem Dashboard, was wir hier sehen. Und das Markup-File hält sich in Grenzen, weil am Ende des Tages sind hier wieder einzelne Komponenten drin. Also hier zum Beispiel diese Widget-Component. Und diese Widget-Component, die wurde dann eben wieder als Angular-Component gebaut. Aber es gibt eben diese umschließende Dashboard-Komponente und die schaut im Code so aus. Hält sich jetzt in Grenzen. Man kann all das, was ich hier zeige, kann man auch einfach nur mit der Kommandozeile, einfach nur mit einem, weiß ich nicht, Sublime-Text, Notepad++, VI, wie auch immer, programmieren. Ich habe jetzt halt hier WebStorm als Tool. Und das ist jetzt eben TypeScript. Das heißt, wir haben eine Klasse, die hier eine Komponente definiert, implementiert jetzt hier noch zusätzlichen Interface von Angular 2, nämlich für den Lebenszyklus einer Komponente. Ich habe hier oben noch ein sogenanntes, ja, in .NET hätten wir gesagt Attribut, ja, ein Decorator hier, der sagt, okay, dahin komme ich nur, wenn ich wirklich authentifiziert bin. Und hier oben in der Komponente sage ich, naja, diese Komponente braucht folgende Abhängigkeiten und dazu das UI von der Komponente liegt in dieser Datei. Also sprich, dieser Link geht dann hier rüber in das eigentliche Markup. So, und ansonsten hier unten in der OnInit, da passieren jetzt dann schon die ersten fachlichen Aufrufe, nämlich ich gehe jetzt hier gegen meinen Player-Service und hole mir die Anzahl der verfügbaren Spieler und gegen meinen Games-Service und hole mir die Anzahl der verfügbaren Games. Also, wenn man aus .NET kommt, aus Java kommt, ist einem TypeScript sehr schnell sehr vertraut. Wenn man aus der JavaScript-Welt kommt, dann ist TypeScript erstmal ein bisschen schwierig, aber das Geheimnis ist, man muss kein TypeScript machen. Also da ja TypeScript sowieso nur transpiliert wird wieder für den Browser, dann um JavaScript auszuführen, kann man das natürlich die ganze Zeit auch selber schreiben. Also das wird auch voll supported. Gut, hier nochmal das Ganze dann als Folie für den späteren Blick dann, wenn die Materialien dann zur Verfügung gestellt werden. So, das heißt also, wir bauen jetzt unsere Anwendungen komplett mit einer streng typisierten Sprache, wie zum Beispiel TypeScript, mit Angular 2 als Single-Page-Application-Framework, ja, und mit Styling oder Style-Sheets in Form von CSS mit Flexbox-Funktionalität. Das heißt, das können wir dann über einen Browser zur Verfügung stellen. Wunderbar. Das funktioniert wahrscheinlich, also jetzt diese Anwendung geht tatsächlich auf allen Browsern bis runter zu IE 10. Bis dahin haben wir es getestet. IE 9 hatte ich jetzt dann immer zur Hand, ganz ehrlich gesagt. Aber ansonsten läuft es wirklich auf allen Browser-Plattformen sehr anständig. Jetzt ist aber die Frage, der nächste Schritt. Es ist zwar schön, dass das alles jetzt im Web funktioniert und im Browser funktioniert, aber was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine mobile Plattform möchte oder auf einen Desktop möchte. Das kann ja unterschiedliche Gründe haben. Das kann Marketinggründe haben. Ja, meine Konkurrenten sind alle im App Store. Ich muss da auch rein, auch wenn man gar keine nativen Features braucht. Ja, man muss aber irgendwie in den App Store rein. Oder es kann eben technische Gründe haben, dass man sagt, naja, ich muss jetzt auf die Kamera vom iPhone zugreifen oder ich muss auf den Bewegungssensor vom Android zugreifen. Oder eben, ja, ich brauche eine Desktop-Anwendung, weil ich muss mich integrieren mit existierenden Windows-Anwendungen. Ich muss irgendwie Printing, Reporting machen und mit einem Windows-Dienst reden und weiß der Teufel was. Also Anforderungen gibt es zur Genüge, die wir auch jeden Tag sehen in Projekten. Und da gibt es jetzt zwei Stränge und zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist jetzt, mobile Apps zu bauen mit einem Open-Source-Framework. Übrigens bis auf die IDE, WebStorm, war bisher alles Open Source und somit auch primär kostenfrei, was ich gezeigt habe. Mobile Apps mit dem Open Source Framework namens Cordova. Und das ist von der Apache Software Foundation und ist ein Framework und Toolkit zur Erstellung von Anwendungsrahmen aus ihrer existierenden Webanwendung. Ja, und ob die jetzt Angular verwendet oder ob das Plain JavaScript ist, ob das jQuery macht oder ob das React macht, ist erstmal egal. Es sollte nur eine Single-Page-Application sein. Also sprich ein Smart Client, wo eben der Client-Code mit einem clientseitigen Domain-Model ausgestattet, wie es vorhin auch bei Lars zu sehen war in einigen Folien, dann eben in einen nativen Anwendungsrahmen gegossen wird und dann als echte App sozusagen ausgespielt werden kann. Das heißt, intern wird ein WebView verwendet, nämlich die WebView-Komponente von der jeweiligen Plattform. Kann bei Android ein Problem sein, muss es aber nicht. Gibt nämlich eine Möglichkeit, dass man zum Beispiel immer Chrome mit bündelt mit der App. Was aber genauso ist wie bei Xamarin vorhin, beim Jörg, ich brauche immer die nativen SDKs unten drunter. Zielplattformen ist hauptsächlich Android, iOS, Windows. Ich sage jetzt mal Windows UWP, also Universal Windows Plattform und eben auch noch BlackBerry. Und da stehen jetzt noch zwei Desktop-Betriebssysteme drin, macOS und Ubuntu. Die sind jetzt relativ neu drinnen, aber für Desktop-Integration wählen wir üblicherweise dann das nächste Framework, auf das ich dann gleich eingehen möchte. So, gehen wir mal hin in WebStorm und schauen mal, was wir jetzt hier machen können. Also, ich habe hier eine fertige Anwendung, die haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gesehen im Browser. Was ich jetzt machen möchte ist, ich habe hier ein Toolkit, Gulp, das müsste jeder Webentwickler kennen. Und da haben wir eben verschiedenste Tasks mal implementiert. Und ich mache einfach mal Gulp Build Cordova iOS. Was er jetzt macht ist, er bündelt erstmal die Web-App hinten dran, verwendet dann Cordova als Kommandozeilentool, um jetzt daraus eine native iOS-App zu machen. Das dauert jetzt ein paar Sekündchen. Leider muss er immer wieder mal rausfunken, um dann die Plugins zu installieren. Jetzt holt er sich hier ein Plugin. Man sieht es zum Beispiel für Geolocation. Er holt sich eins für die Kamera und er holt sich eins für den Splash-Screen. Was er jetzt noch macht, ist hinten dran. Er holt sich noch eins für den sogenannten WK-Webview. Das ist für die iOS-Leute da draußen. Das ist der modernere Webview in iOS, der optimiertere. Das heißt, diese Anwendung verwendet dann hoffentlich auch gleich dann, wenn es richtig kompiliert wurde, den optimierten WK-Webview. Und jetzt sehen wir hier schon die Xcode-Kompilierung, die auf der Kommandozeile ausgeht. Und ja, Build succeeded. Da sind wir ja mal gespannt. Wir schauen uns das mal an, was er jetzt erzeugt hat. Er hat uns jetzt erzeugt einen Dist-Folder mit Mobile. Da drin gibt es Platforms. Und da drin gibt es jetzt iOS. Und wie wir sehen, haben wir jetzt hier drin ein echtes Xcode-Projekt erzeugt bekommen. Und dieses echte Xcode-Projekt können wir jetzt dann einfach nehmen und können das mal versuchen, auf den Simulator hier zu spielen. Zackidi-zack. Simulator ist hier oben. Da war schon eine ältere Version drauf. Und jetzt kommt auch die aktuelle rüber geschwupst. Das ist jetzt da hängt jetzt der Debugger dran. Das ist von der Performance her wahrscheinlich jetzt gerade suboptimal, aber es geht sogar. So, und dann fadet es langsam ein. Und dann habe ich eben meine native Rahmen-App, die innen drin natürlich jetzt wieder eine Single-Page-Application mit Angular 2 ist. Zusätzlich will ich noch zeigen, dass ich jetzt hier mal mein iPhone, das ist jetzt natürlich sehr, sehr kritisch, ne, bei so einer Konferenz, also das eigene iPhone zu verwenden, mal gucken, was alles reinkommt, und habe hier das Boards auch drauf und dann sieht man hier jetzt also Boards in Aktion. Ich kann hier auch swipen, also man sieht es hier vielleicht so, ich kann hier mit dem Daumen das Menü rein und raus ziehen, fühlt sich eigentlich an wie nativ, ich meine, also warum auch nicht, ja? Kann dann entsprechend zum Beispiel hier auf die Players gehen, können jetzt hier wieder suchen, etc. pp. Das Ganze funktioniert natürlich auch wunderbar für iOS. Also ich habe das mal vorbereitet, ne, wie das ja für so eine Kochsendung, und ich fühle mich gerade wie in der Küche hier drin, also zumindest mal von der Temperatur, wie sich das für so eine Kochsendung ja gehört. haben wir hier auf so einem Android-Emulator jetzt Boards 2 drauf. Und zack, ja, es ist halt jetzt genau die gleiche Anwendung wieder. Wir haben jetzt hier über Android haben wir unten drunter Chrome oder Chromium noch mit reingepackt, um dann auch wirklich sicherzustellen, dass wir bis zu Android 4.0 runter auf jedem Device dann den gleichen WebView haben, um keine Inkompatibilitäten oder sonstigen Kalamitäten vielleicht zu bekommen. Ja, und last but not least, schwupps ich mal kurz rüber in die Windows VM, wenn er mich das jetzt machen lässt hier, jawohl. Und dann habe ich hier noch ein Projekt, das wurde auch mit Cordova erzeugt. Das ist jetzt eine Windows 10 Universal Windows Platform Anwendung und es ist genau wieder das Gleiche. Das ist jetzt eine App, die ich genauso gestylt habe, ne, im Sinne von Corporate Identity, Corporate Design, ist aber jetzt eine komplett kompatible UWP, die ich auch jetzt in den Store stellen könnte. Ja, prima. Dann haben wir ja quasi den mobilen Teil abgefackelt. Was machen wir jetzt auch in Desktops? Es ist nämlich ein Trugschluss, dass man heutzutage keine Desktop-Anwendung mehr baut. Das stimmt halt einfach nicht. Man versucht natürlich in unserer Welt, in der webbasierten, in der webgetriebenen Welt, erstmal alles über den Browser zu lösen. Da hat man ja auch das Deployment-Problem besser im Griff über URLs und über Versionierung. Aber manchmal muss es halt einfach sein, dass ich eine Desktop-Anwendung brauche. Und da gibt es in der Webwelt oder im Webuniversum eine Möglichkeit, über Electron einen hybriden Ansatz, also ähnlich wie bei Cordova, auch für Desktops zu fahren, nämlich für Windows, für Linux und für macOS. Und es funktioniert wirklich. Zum Beispiel Microsoft baut sein neues Visual Studio Code genau mit diesem Einsatz, genau mit diesem Ansatz, mit großem Einsatz. Das heißt, das ist auch für Linux verfügbar, das ist für macOS verfügbar und es ist für Windows Desktop verfügbar. Das Coole dabei ist, es verwendet eine Architektur, wo ich so von oben Chromium verwende für das Bunti-Bunti, also für die Anzeige der Single-Page-Application und unten drunter Node.js für die notwendige, fürs notwendige Prozessmanagement und den notwendigen Zugriff auf die native Plattform. Ja? Wenn wir zum Beispiel Auto-Updating haben wollen in unseren Desktop-Anwendungen, was ja immer beliebter wird. Ja, die Browser machen es, Visual Studio Code selber macht es, viele, viele andere machen es auch, Spotify macht es. Spotify ist übrigens auch so eine Anwendung, wenn ich es mal am Rande erwähnen darf, dann ist das in der Electron-Plattform schon mit inkludiert. Es gibt zwar ein paar Implementierungshürden, die man nehmen muss, aber prinzipiell ist es mit drinnen. Und was man auch machen kann, wenn man zum Beispiel so eine mit Electron gebaute Desktop-Anwendung deployen möchte im Enterprise, im Unternehmen, gibt es auch Möglichkeiten daraus, ein MSI zu bauen, entsprechend, dass man dann wirklich genau dann die Zielartefakte wieder erzeugen kann, die man zum Beispiel für ein Active Directory basiertes Deployment eben benötigen würde. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir doch mal in die Beispielanwendung rein, oder? Wir machen jetzt einfach mal ein Gulp wieder. Ja, machen wir mal so. Gulp build Electron. So, ups, naja, wenn man es richtig schreibt, wird es wahrscheinlich dann auch funktionieren. Was jetzt passiert ist, er baut jetzt einmal eine Desktop-Anwendung für macOS, einmal eine Desktop-Anwendung für Windows und einmal eine Desktop-Anwendung für Linux. Ich kann es aber nur zeigen für macOS und für Windows, weil meine Linux-VM heute leider nicht dabei ist. Und es müsste relativ schnell gehen, nämlich zack. Das heißt, jetzt habe ich diese Anwendung gebaut für drei Desktops. Schauen wir mal wieder rein. Gehen wir in den Dist-Ordner. Jetzt haben wir hier den Mobile-Ordner. Entschuldigung, natürlich nicht den Mobile, sondern den Desktop-Ordner. Und hier haben wir Build. Und da habe ich jetzt Boards. So, und das ist jetzt wirklich eine einzige App, also APP für Mac OS X. Und die startet und ich habe ganz normal hier meine Oberfläche mit meinen Games. Das Schöne ist jetzt, ich habe hier sogar die Möglichkeit, mich direkt in das Menü von Mac OS hineinzuklemmen. Und ich habe hier oben dieses schöne Herz da. Das ist auch ein Teil dieser Anwendung, nämlich das ist jetzt ein Taskbar oder ein Tray-Icon. Das heißt, da habe ich Code, der außerhalb von der eigentlichen Anwendung läuft, der aber jetzt kommunizieren kann mit der Anwendung unten. Ja? Also das ist hier native Integration auf der Ebene. Und last but not least, gehen wir wieder rüber in die Windows VM. Windows, Windows, Windows. Machen wir den da aus und gehen hier in das vorbereitete Beispiel. Das ist der hier. So, und wenn ich den starte, dann schaut er komischerweise genauso aus wie die UWP-Anwendung. Ja, natürlich, weil vom Look and Feel, vom Design, haben wir ja gesagt, das ist unser Look and Feel und unser Design von unserer Anwendung. Nur jetzt ist es kein UWP, also App Store oder Windows Store Rahmen mehr drumherum, sondern ein gutes, altes Win32 Executable. Ja, und mit dieser Idee möchte ich Sie dann auch quasi in die nächste Pause schicken. HTML5 als Basis für echtes Cross-Plattform funktioniert. Wir erleben es jeden Tag. Die Kunden, mit denen wir arbeiten dürfen, die sind auch sehr davon überzeugt. Ob ich jetzt wirklich dieses Write Once, Run Anywhere, wie es Java vor, wie viele Jahren waren es, Alexander, weißt du es noch, 20, mehr als 20 vielleicht, mal ausgerufen hat, ich weiß es nicht. Natürlich wirkt es erstmal sehr beeindruckend, wenn man sich das alles anschaut, mit einer Codebasis auf den unterschiedlichen Plattformen wirklich laufen zu können, plus optional wirklich tief auch Integration in die nativen Betriebssysteme und Devices ja, nehmen zu können. In diesem Sinne, Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Danke, Christian. Ja, du hast dir dein Getränk sicherlich gleich verdient. Es ist wirklich sehr warm. Aber die Referenten bekommen auf jeden Fall alle danach gut zu trinken und die müssen halt erst ihre Arbeit leisten. Eine Frage habe ich noch. Du hast ein Framework genannt, React. Mhm. Wie siehst du das im Vergleich zu AngularJS? Oder hast du damit auch mal rumgespielt, Erfahrungen gesammelt?
Also wir hatten uns schon sehr früh auf AngularJS, also wenn man von AngularJS spricht, dann meinten wir immer die 1er-Version. Mhm. Damals verlagert oder versteift, weil wir halt aus dieser Business-Applications-Welt kommen und da die Patterns sehr ähnlich sind zu dem, was die Windows-Entwickler und die Java-Entwickler gewöhnt sind. Also so dieses ja. Data-Binding und so weiter. Jetzt Angular 2 ist ja nur die Weiterführung einer Idee, aber geöffnet auch für alternative Client-Architekturmodelle. Das heißt, das, was ja React mit den unterschiedlichen Architekturmöglichkeiten von Zustandshaltung ich sag mal so stark gemacht hat oder so beliebt gemacht hat, das kann man jetzt in Angular 2 auch machen. Okay. Oder man macht es halt weiterhin so, wie man es eigentlich kennt und auch gewohnt war und jetzt aber noch optimiert in bestimmten Bereichen der Datenbindung und ja, ich sag mal der performance-lastigen Feature-Seite.
Okay, danke. Wir machen in knapp 15 Minuten weiter. Da wird dann mein Kollege Reinhard Menge Sonnentag mal übernehmen. Ich habe mir dann auch was zu trinken
verdient. Dann darfst du mal raus hier aus der Sauna.
Genau. Und wir sehen uns hoffentlich dann. Bis gleich.
Tschüss.